Ich habe heute keine Bibel mitgenommen, den Text seht ihr aber hier. Nehmt euch Zeit, den Text kurz zu lesen. Du kannst auf deine App nehmen, deine Lieblings-App und deine Lieblingsübersetzung. Oder vielleicht haben einige wenige immer noch eine Bibel dabei. Das ist ja toll. Dann lest dort in der Bibel den Text seht ihr da oben. Nehmt euch kurz Zeit und lesen. Auch ihr, wenn ihr zu Hause seid am Livestream, schlagt eure Bibel auf und lest auch dort den Text. Im Himmel. Wir möchten dich bitten, dass dieses Wort heute tief in unsere Herzen hinein verwurzelt wird. Wir möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst durch das, was Paulus geschrieben hat. Wir glauben, dass er von dir inspiriert war, als er das geschrieben hat. Und so hat diese Botschaft auch noch heute eine große Bedeutung für uns hier. Amen. Eine meiner Töchter hat soeben die Maturarbeit zurückbekommen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit sie darin gesteckt hat. Und auch meine Frau und ich waren natürlich beteiligt. Stundenlang haben wir über den Aufbau der Arbeit gesprochen, über die Formulierungen von Sätzen diskutiert. Als Vater habe ich natürlich viele gute Ratschläge gegeben. Einige wurden angenommen, andere sind weniger gut angekommen. Und nach langem gemeinsamen Ringen konnte die Arbeit dann fristgerecht abgegeben werden. Und vor kurzem kam sie mit einem verschmitzten Lachen nach Hause. Sie hat zuerst gar nichts gesagt. Doch meine Frau Rahel hat es sofort gemerkt und hat gefragt, woher hast du diesen Ausdruck der Maturarbeit? Ich dachte, wir hätten alle Ausdrucke dem Lehrer abgeben müssen. Und dann verriet sie uns, dass sie überraschenderweise bereits die Note erhalten hatte. Es war eine sehr gute Note. Und ich als Vater war unheimlich stolz auf sie. Und dann am Mittwoch bin ich dann nach Huttwil und ich durfte beim Training meiner anderen Tochter zusehen. Ab und zu nehme ich sie dann mit dem Handy auf, damit sie im Nachhinein dann noch die Videoaufnahme ihrer Sprünge schauen kann. Und dann diskutieren wir, was sie noch besser machen können. Und sie muss nämlich unheimlich viel trainieren und immer wieder die gleichen Sprünge wiederholen, bis sie es wirklich kann. Und kürzlich hat sie endlich einen ganz bekannten Eiskunstlaufsprung geschafft, an dem sie sehr lange geübt hatte. Ich war unheimlich stolz. Und dann habe ich noch eine Tochter. Sie war in einem Tierheim zum Schnuppern. Sie musste den ganzen Tag Tierkäfige putzen. Aber es hat sich herausgestellt, dass sie eine ganz besondere Verbindung zu Tieren hat, die sonst sich vor Menschen fürchten, weil sie vielleicht traumatisiert sind. Und außerdem musste sie kürzlich einen Test machen und es ist dabei herausgekommen, dass sie überdurchschnittlich intelligent ist, sagte die Expertin. Ihr wisst schon, was ich jetzt sage. Ich war unheimlich stolz auf sie. Väter und Mütter sind stolz auf ihre Kinder. Und sie freuen sich, wenn sie trotz großen Schwierigkeiten, trotz großen Herausforderungen und Bedrängnissen Erfolg haben dürfen. Und wir freuen uns gemeinsam daran. Wir Väter und Mütter sind stolz auf unsere Kinder. Und als ich diesen Abschnitt von Paulus im Brief an die Thessalonicher gelesen habe, ist mir sofort aufgefallen, welch innige Beziehung Paulus zu dieser Gemeinde hat. Er liebt die Thessalonicher wie ein Vater seine Kinder. Schau mal, ich habe einige Punkte hier herausgeschrieben. Paulus erträgt es nicht, er schreibt es auch. Ich ertrage es nicht. Zweimal schreibt er es so, von der Gemeinde getrennt zu sein. 1. Thessalonicher 2, Vers 17. Er sehnt sich, sagt er, mit großem Verlangen nach ihnen und will eigentlich am liebsten bei ihnen sein. 1. Thessalonicher 2, 17. Er sehnt sich leidenschaftlich nach Gemeinschaft mit seinen Kindern. Ein Vater ist stolz auf seine Kinder. Das war bei Paulus genauso wie bei mir. In Vers 19 steht, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude? Wer ist unser Ruhmeskranz? Seid nicht ihr es vor unserem Herrn, Jesus, wenn er kommt. Ihr seid ja unsere Ehre und ihr seid unsere Freude. Seht ihr den Stolz von Paulus? Und dann sendet er, weil er nicht selbst gehen kann, Onkel Timotheus sozusagen, den er seinen Bruder nennt, um zu erfahren, wie es im Glauben, wie es seinen Kindern in Thessaloniki steht. Er will sie stärken, er will sie ermahnen. In Kapitel 3, Vers 3 bis 5. Das ist es, was Väter und Mütter tun, wenn ihre Kinder langsam selbstständig werden. Wir stärken sie, wir ermahnen sie, doch sie müssen ihren Weg selbst gehen. Und Paulus hatte echte Sorge und Ängste um seine Kinder. Vers 3 und 5. Denn sie waren stark herausgefordert in ihrem Glauben. Er hat es nicht ertragen, nicht zu wissen, wie es ihnen geht. Ob sie im Glauben wohl Fortschritte gemacht haben oder nicht? Waren alle seine Bemühungen um seine Kinder umsonst gewesen? Kennt ihr solche Gedanken um eure Kinder auch? Und nun ist er sehr getröstet, worden durch das, was Timotheus ihm wieder erzählt hat, als er zurückgekommen hat, über den Glauben der Thessaloniker. Und dann Paulus dankt Gott für sie und er sagt, er betet täglich, inständig, dass er doch bei ihnen sein dürfte, um ihren Glauben zu stärken. Er betet für sie. Und wir merken, es geht hier um eine geistliche Beziehung, um eine geistliche Vaterschaft. Denn er wünscht sich nichts mehr als der Wachstum im Glauben und in der Liebe. Steht in Vers 12. Wir sehen also, Paulus zieht sich in einer familiären Beziehung mit den Thessalonichern. Die Gemeinde ist eine geistliche Familie, die aus Vätern, aus Müttern, aus Söhnen und Töchtern besteht. Und dieses Bild der geistlichen Familie, das zieht sich ja schon durch all diese Verse, die wir schon hatten. Wir sind ja in der Serie über den Thessalonicher Brief und wir haben schon viele Verse hinter uns, schon Kapitel 1 und 2. In Kapitel 2, Vers 7 zum Beispiel, nennt Paulus sich selbst eine Amme. Das ist eine säugende Mutter. Er sieht sich wie eine Frau, die seine Kinder an der Brust trägt und zeugen lässt. Sie hätschelt sie und pflegt sie. Und zwei Verse weiter sagt er, dass er Tag und Nacht für seine Kinder arbeitet, ohne jemandem zur Last fallen zu wollen. Kennt ihr solche Mütter, die ihren Kindern nicht zur Last fallen wollen? Ich glaube, das haben viele Mütter so an sich. Meine Mutter hat mich nächtelang umsorgt, wenn ich wieder erkältet war und wenn ich einen Asthmaanfall hatte. Und sie war so geduldig. Nur einige Tage später ist ihr manchmal der Nucki rausgefallen. Denn sie war so angespannt. Doch in der Krankheit, da hat sie sich nie beklagt. Und dann nennt sich Paulus auch noch ausdrücklich einen Vater. Vers 11 bis 12 von Kapitel 2. Er ist ein Vater und tröstet und ermahnt, wie schon im Text zuvor, er tröstet und ermahnt seine Kinder. Vorher haben wir gelesen, er stärkt und ermahnt sie. Ich glaube nicht, dass diese elterliche Haltung, die Paulus hier beschreibt, einfach so eine Redensart war von Paulus. Er sah sich wirklich wie ein Vater, wie eine geistliche Mutter für die Thessaloniker, von denen ja viele wegen der Verfolgung ihre Familienangehörigen verloren hatte. Und die Familie war eigentlich die zentrale Institution in der römischen Gesellschaft damals. Und die geistliche Familie hat den Platz der leiblichen Familie eingenommen und ersetzt. Liebe Gottesdienstteilnehmer, hier in der FEG Langenthal, du bist ein geistlicher Vater. Du bist eine geistliche Mutter. Für viele Jüngere bist du ein Vater und eine Mutter, und solche, die im Glauben vielleicht ganz neu sind. Und das geht nicht nur von oben nach unten, also hierarchisch. Oder es ist nicht nur altersmäßig. Das geht auch von unten nach oben. Wo ist schon oben und wo ist schon unten? Sagen wir, es geht von links nach rechts und von rechts nach links. In den letzten zwei Wochen habe ich einen super mütterlichen Rat bekommen von jemandem, der ganz frisch im Glauben ist. Ein Beispiel für mich in der Spiritualität und in der Jesus-Nachfolge. Und dann hat noch eine andere Person mir letzte Woche oder in den letzten Wochen mehrmals angerufen und hat mir wie ein Vater einige Tipps gegeben. Und wie ein Teenie habe ich einige angenommen und andere nicht. Aber er hat recht gehabt. Und auch du bist ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter, egal wie alt du bist. Und wir müssen den Mut haben, in diese Rolle hineinzusteigen, diese Rolle einzunehmen, liebe Gemeinde. Aber ich merke, es gibt viele Hindernisse dafür. Zuerst mal der Individualismus. Jeder ist ja für sich selbst verantwortlich. Es kann ja jeder tun, was er will. Jeder kann lassen und tun, was er für richtig hält. Ich muss mich ja nicht überall einmischen, oder? Das sind Glaubenssätze, die uns nicht weiterhelfen. Einige von euch lesen das Buch von Dallas Willard oder die Zusammenfassung davon zumindest in den Kleingruppen. Und das können Glaubenssätze sein, die uns prägen, aber sie kommen nicht aus der Bibel. Sie kommen nicht aus dem, was Paulus den Thessalonikern sagt. Du bist für jemand eine Mutter und ein Vater. Nimm diese Rolle bewusst ein und lass dich nicht von diesen Glaubenssätzen leiten. Und dann gibt es noch etwas ganz Gutes, das uns daran hindert, Väter und Mütter zu sein, nämlich Demut. Ja, Demut ist ein Hindernis dafür, vor allem falsche Demut. Ja, aber ich kann ja nicht ein Vorbild sein. Ich mache doch selbst so viele Fehler, ich weiß so wenig. Ja, das glaube ich dir beim ersten Wort. Aber wie bist du mit deinem Fehler umgegangen? Bist du damit zu Gott gegangen? Hast du ihn um Vergebung gebeten? Hast du dich von der Gnade von Jesus füllen lassen, diese Gnade Raum gegeben? Hast du um Veränderung gebetet, damit dir der Fehler nicht passiert? Und willst du dich vom Heiligen Geist leiten lassen in Zukunft, der Veränderung bewirkt? Dann kann ich mir kein besseres Vorbild vorstellen als du. Der größte Sünde wird zum besten Beispiel, wenn Jesus sein Erlöser und Herr ist und er daran ist, Befreiung zu erleben. Falsche Demut hindert Vaterschaft und Mutterschaft. Andere sind genauso demütig und sagen, ich bin im Glauben noch nicht so weit. Ich brauche selbst ein Vorbild. Ja, dann wirst du wohl nie ein Vater und eine Mutter für andere werden, wenn du so denkst. Denn du wirst nie du wirst nie diese Voraussetzung erreichen, damit du dann so weit bist. Wie im Leben gibt es für die Vaterschaft keine Prüfung. Leider muss man sagen, vielleicht hätten wir viel bessere Familien, wenn es eine Prüfung gibt. Es gibt keinen Nothelferkurs für Mütter, vorher dürfen sie keine Kinder haben, bevor sie den Kurs besucht haben. Nein, im Glauben ist es wie im Leben. Wir lernen gemeinsam auf dem Weg. Wir werden zu Jüngern, indem wir zu Jüngern machen. Wir lernen, Mütter zu werden, wenn wir selbst Kinder haben. Und es gibt zwar viele gute Erziehungstipps und es gibt Seminare, aber sie nützen nichts, wenn wir nie Kinder haben. Es gibt, wie im Leben, nur eine Voraussetzung, um ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter zu werden. Du musst bereit sein zu zeugen. Du musst bereit sein zu bezeugen von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Und weiterhin tut, dann wirst du viel Frucht bringen. Dann wirst du viele Kinder haben, Kinder, geistliche Kinder im Glauben. Und du wirst selbst daran am meisten wachsen. Sag nicht, ich habe keine Vorbilder. Hier wimmelt es nur so von Vorbildern. Und wir haben Jesus als unser größtes Vorbild, von dem kannst du in der Bibel lesen. Es ist nicht wahr. Mach dich selbst zum Vorbild, dann werden auch zukünftige Generationen dir nicht dasselbe sagen. Wir hatten keine Vorbilder. In der letzten GV hat eine junge Frau gesagt, ich suche eine Mutter. Und im selben Moment hat eine Frau, deren Kinder schon aus dem Haus geflogen sind, gesagt, ich bin wieder da. Ich bin bereit. Findet euch. Findet euch. Und seid nicht wählerisch dabei, denn eine Familie, die sucht man sich nicht aus. Da wird man hineingestellt. Gott hat uns in eine Familie hineingestellt. Wir müssen nicht perfekt sein. Wie wäre es, wenn wir aneinander wachsen würden? Wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam auf einen Weg mit Jesus machen? Ich lerne von dir und du lernst von mir. Das Gute nur, nicht das Schlechte. Die Rollen sind nicht immer so eindeutig verteilt. Manchmal wird eine Tochter zur Mutter und ein Sohn zum Vater. Manchmal wünschte auch ich mir, ich hätte einen Großvater oder einen Götti. Und du bist so eine geistliche Person für das Leben anderer Personen. Aber für wen? Für wen will Gott heute, dass du zu einem Vater und zu einer Mutter wirst? Ihr seht, auf dem Gottesdienstzettel hat es einen Bereich, wo ihr das hineinschreiben könnt. Vielleicht kannst du dir kurz dann während der Predigt jetzt noch ein bisschen überlegen oder auch später, wen würdest du da hineinschreiben? Aber jetzt lasst uns doch erst noch mal überlegen, was tun so denn geistliche Väter und Mütter? Und Paulus sagt es, sie trösten und ermutigen. Hast du heute schon ein tröstendes Wort, ein ermutigendes Wort empfangen? Das ist doch etwas Tolles, oder? Das motiviert einen. Gib es weiter anderen Personen. Diese Väter und Mütter, sie sorgen sich, sie interessieren sich. Es ist nicht einfach zufällig, dass du jeden Sonntag hier ein- und ausgehst. Gott hat dich hier hineingestellt aus einem ganz bestimmten Grund. Damit du dich für potenzielle Kinder hier drin interessierst. Und ich weiß von einem Eltern-Ehepaar, das regelmäßig junge oder jüngere Menschen zu sich einlädt. Und so, wenn man so am Tisch sitzt, wie das oft eben Väter und Mütter mit ihren Kindern tun, dann ist es ganz natürlich, dass daraus väterliche, mütterliche Gespräche entstehen. Wenn wir uns echt für die anderen Menschen interessieren. Auch solche, die gleich alt sind wie wir oder die ein ganz anderes Alter haben. Und geistliche Mütter stärken und ermahnen, wie Paulus das gesagt hat. Gott, dein Vater, hat dir so viele geistliche Erkenntnisse und Lehren machen lassen. Gib sie weiter. Wisst ihr noch die Predigt von Sam? Er hat gesagt, dass Paulus sein Leben geteilt hat in Kapitel 1. Teilt euer Leben. Das, was ihr mit Gott erlebt habt, mit anderen Personen. Sei mutig und sage deinem Bruder das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ermahne ihn, ermutige ihn. Er ist nicht einfach nur ein Individuum, das zufällig im gleichen Gottesdienstsaal sitzt. Um Gottes Willen, er ist dein Bruder, er ist deine Schwester. Und jetzt habe ich den Namen Gottes gar nicht missbraucht, denn es ist wirklich Gottes Willen. Sagst du der Person neben dir, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Ja, ihr dürft euch umarmen, lacht einander an, sagt ein gutes Wort. Und noch etwas, liebe Leute. Geistliche Mütter und Väter beten täglich für ihre Kinder. Adoptiere doch du auch ein oder zwei so Gebetskinder. Frage sie, wie es ihnen geht, wofür du für sie beten kannst. Wer weiß, vielleicht entsteht daraus ganz natürlich eine väterliche, eine mütterliche Beziehung, wenn du bereit bist, dich für sie zu interessieren. Und zuletzt, sehnt euch danach, eure Kinder zu sehen und seid stolz auf sie. Freut euch über sie. Wir müssen lernen, diese Gemeinschaft zu feiern, wie heute, wo alle zusammen waren, von klein bis groß. Das ist etwas so Einzigartiges. Genießt es. Und liebe Leute, wo ist jetzt der Livestream dort? Über den Livestream kann man keine Väter und Mütter sein. Das ist nicht möglich. Stellt euch vor, Kinder, die Eltern würden ihre Kinder über den Livestream erziehen. Man kann denen gar nichts sagen, man hört nur, wie sie schreit. Liebe lässt sich nicht virtualisieren. Der Livestream ist keine Gemeinde, keine Kirche. Die Kirche ist hier, die Gemeinde ist hier. Deine Geschwister, deine Brüder, deine Söhne, deine Töchter, sie sind hier. Ja, viele können nicht dabei sein, können nicht mehr. Das ist die einzige Möglichkeit, sie noch zu sehen, so wie viele ältere Menschen auch ihre Großkinder nur per Livestream sehen. Das ist verständlich. Aber vielleicht sagst du dir ja zu Recht, aber keiner will mit mir reden. Ich habe keine Beziehungen in dieser Gemeinde. Und ich kann euch etwas garantieren, für so ein Problem braucht es immer zwei. Immer zwei, die nicht bereit sind, aufeinander zuzugehen. Aber du kannst einseitig etwas daran ändern, wenn du auf die Leute zugehst und sie als deine Familie adoptierst. Und das erinnert mich an einen sehr bewegenden Kurzfilm. Er heißt Ein Brief für dich. Man kann ihn auf YouTube gratis schauen. Ein Tipp für einen Familiennachmittag mal. Darin geht es um eine Teenagerin namens Maggie. Sie lebt ein, wie so üblich bei Teenagern, ein egozentrisches Leben. Aber gleichzeitig leidet sie ja darunter, dass sie sich oft mit ihrer alleinerziehenden Mutter streitet. Sie kann ihren Erwartungen nicht gerecht werden. Und dann hat sie einen Vater, der sich überhaupt nicht um sie interessiert. Der hat eine eigene Familie. Und eines Tages erhält sie einen für sie adressierten geheimnisvollen Brief und ist von den lobenden, von den gefühlvollen Worten bewegt. Sie scheinen genau für sie, für diesen Moment geschrieben worden zu sein. Und sie beginnt sich zu fragen, Entschuldigung, wer schreibt denn so einen wunderschönen, ermutigenden Brief? So viele schöne Dinge über sie. Und sie macht sich auf die Suche nach diesem unbekannten Autor des Briefes und der führt sie zu Sam, einem älteren Herrn in einem Altersheim, den sie zuvor noch nie getroffen hat. Und er scheint jedoch sie besser zu kennen als irgendjemand sonst. Und es stellt sich heraus, dass Sam ständig zufällig irgendwelchen Menschen solche ermutigende Briefe schreibt. Das ist seine Lebensaufgabe, erklärt er. Doch nur wenige trifft er so wie Maggie. Und sie entwickeln eine interessante Freundschaft und treffen sich wöchentlich. Und Sam ermutigt Maggie, dass sie das Gleiche macht für jemanden anders. Und so beginnt auch sie, einem krebskranken Kind in der Nachbarschaft zu schreiben. Und auch dort entsteht eine Beziehung, eine Freundschaft. Und Maggie hat jetzt nun plötzlich ein Teenager-Beziehung zu kleinen Kindern und zu alten Leuten. Sie geht regelmäßig ins Altersheim und plötzlich stirbt Sam. Aber eine Frau im Altersheim ermutigt Maggie, nimm die Berufung vom Sam wahr. Jetzt ist es deine Aufgabe, sie weiterzuführen. Und sie wird zur neuen anonymen Briefschreiberin. Die Veränderung beginnt bei dir. Einseitig, ohne zu fragen. Und wenn du bereit bist, für jemand anders ein Vater, eine Mutter zu sein oder zumindest ein Bruder oder eine Schwester, dann gibt es einen Kreislauf der Güte, Kreislauf der Liebe. Und der Kreislauf geht weiter. Das ist ansteckend. Das bewegt Menschen. Bei Kritik solltest du dir zweimal überlegen, ob sie erbaulich ist, wenn du sie anbringst. In welchem Ton muss man sie anbringen? Welche Worte muss man brauchen? Wie kann ich nicht sagen, dass es irgendwie doch ein bisschen Liebe dahinter steckt? Kritik ist so kompliziert. Man muss sich so viel darüber nachdenken, oder? Aber bei Ermutigung und bei Trost, da gibt es keine zweiten Gedanken. Du musst dir nichts dabei überlegen. Du musst es einfach nur machen. Die kann man immer und jederzeit anbringen. Es ist ein Weg, wie Gott dich gebraucht, um andere Menschen aufzubauen. Und das haben wir wirklich nötig. Denn wie die Thessalonicher leben wir in einer Welt von vielen Bedrängnissen. Wir leiden an Verfolgung, an Krankheiten, unter kaputten Beziehungen, an der Unfähigkeit zu vergeben. Manche leiden an Süchten, manche leiden am Wohlstand, ohne zu merken. Und am meisten leiden wir und auch ich unter Ablenkung, die uns von der echten, wahren Welt, von echten Menschen ablenkt. Heute reden viele Menschen öfters mit ihrem Handy, also mit ChatGPT, als mit echten Menschen. Und in einer solchen Welt können wir jegliche menschliche Wärme, jegliche Ermutigung, jeglichen Trost wirklich gut gebrauchen. In einer solchen schwierigen Welt brauchen wir echte Väter und Mütter aus Fleisch und Blut, die uns hindurchtragen, an deren Brust wir uns legen können und sie sich um uns sorgen und uns umhätscheln. Ja, unser Glaube wird täglich geprüft und versucht, das sagt der Paulus auch im Text. Und wenn wir alleine dastehen würden, dann hätten wir schon längst aufgegeben. Und deshalb geht es weiter. Und der Paulus sagt auch später im Brief, wir kommen dann nachher noch dazu, in Kapitel 5, Vers 11, darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er es jetzt auch schon tut. Und Jesus sagt das Gleiche. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ermutigt einander mit solchen Worten. Das ist das Beste und der Mutigste. Und das ist die tröstende Botschaft dieser Welt. Jesus will dich ermutigen. Tu es auch anderen. Dann wird es eine Wirkung zeigen, so wie das bei den Thessalonichern geschah. Wir sehen, dass sie diese innige Haltung von Paulus, diese familiäre Beziehung, sofort aufnahmen und dass es Frucht trug. Die Thessalonicher wurden selbst zum Vorbild für andere. Und die Thessalonicher haben dann auch Paulus aufgenommen wie eine Familie. Sie haben diese Haltung gleich adoptiert. Und die Gemeinde ist wie Paulus selbst in größter Verfolgung und Bedrängnis treu geblieben im Glauben, weil sie einander ermutigt und erbaut haben. Und deshalb wurde der Glaube der Gemeinde der Thessaloniker zum Vorbild für viele und auch für uns, wie der Titel der Predigt sagt. Zum Schluss noch ein Rat. Sagen wir, ein väterlicher Rat. Wir haben hier in der FEG Langenthal eine einzigartige Möglichkeit, solche Beziehungen über alle Generationen hinweg auszuleben. Es gibt Kinder, wir haben sie heute gesehen, es gibt junge Menschen, es gibt Teenager, Teenies, es gibt Eltern, es gibt Großväter und Großmütter, es gibt Senioren. Wir haben noch in unserer Gemeinde alle Altersstufen gut vertreten. Wo findest du das an einem anderen Ort? Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Lasst es uns genießen. Nehmt eure Rolle wahr. Als Väter und Mütter. Das könnt ihr hier besser als an irgendeinem anderen Ort. Wehre dich gegen die Kultur, gegen das Gedankenmuster, das dir sagt, es ist unangebracht. Oder du sagst dir, es ist uncool. Das macht man doch nicht. Doch, wir machen es. Wehre dich gegen die Gedanken, die dich aus der Verantwortung herausnehmen, indem du sagst, ja, der andere könnte ja zuerst. Oder der macht es auch nicht, dann will ich ja auch nicht. Mach dich wie Sam, einseitig. Der Sam im Film, meine ich, nicht unser Sam, also der macht das auch. Aber mache dich wie Sam, einseitig zu einem Vorbild für andere. Und höre auf das, was Gott durch den Heiligen Geist dir sagt, wie du Menschen in ihrer Situation ermutigen kannst, stärken kannst, trösten kannst. Und denke keine Sekunde darüber nach, ob die Ermutigung angebracht ist. Sie ist immer und jederzeit angebracht. Ich bete, und ich bete aus den letzten Worten hier aus dem Text. Ihr könnt sie auch mitbeten, wenn ihr wollt. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen.